herzlich willkommen. Ich bin Gernot Stanowski und Sie hören den Wochenrückblick. Wir haben Samstag, den 23. August 2025. Gemeinsam blicken wir auf die Höhepunkte der Aktuell-Sendung der vergangenen Woche zurück. Was war vom Trump-Putin-Treffen zu erwarten? Was hat es mit der vermeintlichen Sorge um Kinder- und Jugendschutz im Netz auf sich? Und welche Rolle kann Ungarn bei möglichen Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt spielen? Diese und viele weitere Themen erwarten Sie jetzt in der nächsten Stunde. Am letzten Wochenende hat die ganze Welt auf das Treffen der beiden Präsidenten Putin und Trump in Alaska geblickt. Was kann diese Annäherung bewirken und wie muss man das Treffen deuten? Darüber sprach Brigadegeneral AD Erich Fahrt am Montag in Kontrafunk aktuell.
Ist es darum gegangen, dass sich die beiden mächtigsten Männer der Welt an einen Tisch setzen? Ich meine, die haben knapp 3 Stunden miteinander gesprochen. Es war eine freundliche, offene Atmosphäre. Es hatte sicherlich einen hohen Symbolwert, auch auf amerikanischem Grund, das zu machen. Und es ist eben der Versuch, vor allen Dingen aus diesem Krieg in der Ukraine herauszukommen. Es gab dabei sehr viel Übereinstimmung und natürlich auch bei den Europäern in der Reaktion sehr viel Enttäuschung. Ich muss aber auch sagen, für mich waren manche Kommentare dieses Treffens in Alaska erschreckend. Ich finde, es ist doch erstmal ein guter Schritt, dass sich Putin und Trump an einen Tisch gesetzt haben und gemeinsam diese Absicht haben, diesen Krieg zu beenden. Und man muss natürlich schauen, was daraus wird, wie es weitergeht. Das kann man noch nicht abschließend. Selenskyj ist ja morgen in Washington, wird begleitet von einer ganzen Reihe von europäischen Regierungschefs, damit sie ihn schützen vor dem großen amerikanischen Präsidenten. Das ist schon eine sehr bizarre Nummer insgesamt, diese ganze politische Symbolik dabei. Aber fest steht, dass die Absicht doch da ist, aus diesem Krieg rauszukommen. Und bei den Folgegesprächen wird man sehen, wie das Ganze dann Substanz bekommt. Das ist im Moment noch wenig Inhaltliches, aber ich glaube, so in großen Umrissen kann man doch erkennen, wo es lang geht.
Und viele Außenstehende haben sich gefragt, war das jetzt der erste von vielen weiteren folgenden Schritten in die richtige Richtung?
Ja, das kann sein. Also das Potenzial ist sicherlich da. Also denken Sie mal zurück in der Geschichte, also vor 80 Jahren, Ende des Zweiten Weltkrieges, Jalta, Februar 1945, das große Treffen auf der Krim mit Stalin und Roosevelt. Churchill war auch dabei, spielte aber nicht die entscheidende Rolle. Dort wurden die Weichen gestellt für die Neuordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn Sie weitergehen in der Geschichte 1988, dieses große Treffen zwischen Ronald Reagan und Michael Gorbatschow auf Governors Island in der Nähe von New York. Das war 2 Jahre, bevor die Mauer fiel. Auch dort wurde eigentlich das Agreement beschlossen, diesen Kalten Krieg zu beenden. Und es kam auch so. Also dieser Gipfel in Alaska hat auch dieses Potenzial. Wenn es gelingt, damit also den Ukraine-Krieg zu beenden und auch die Souveränität der Ukraine zu bewahren und die ganzen Probleme zu lösen, dann war es der Startschuss in Alaska und dann wird dieser Gipfel eine historische Bedeutung haben. Und das sollte man nicht so einfach unterschätzen, wie das einige machen.
So ganz begeistert schien man in den europäischen Staaten von dieser Annäherung nicht zu sein. Und gerade in Europa haben sich ja manche auf die Seite von Selenskyj gestellt, zum Beispiel Ursula von der Leyen, aber auch Friedrich Merz. Fahrt sieht die Europäer allerdings zwischen den Stühlen.
Man muss auch sehen, dass die Amerikaner immer noch 2 große strategische Optionen haben. Die erste Option ist, sie führen diesen Krieg einfach weiter. Sie alimentieren den weiter mit Waffen, weil die Waffensysteme bezahlen die Europäer. Sie erhöhen damit ihren Anteil auch in dem Rohstoffabkommen mit der Ukraine. Und sie machen damit auch einen Big Deal, wenn man Richtung Krieg ginge. Also angenommen mal, Trump würde sagen, pass mal auf, ihr Europäer wollt unbedingt eine harte Gangart mit Russland, wir machen da einfach mal mit. Und dann eskaliert das Ganze auch zu einem europäischen Krieg mit Russland und die Amerikaner sagen, das ist euer Job, macht ihr das weiter, wir unterstützen euch aber auch. Es ist durchaus eine Option aus amerikanischer Sicht, diesen Weg zu gehen. Trump will das nicht, aber das ist die eine Option. Sie verdienen damit viel, sie gewinnen politischen Einfluss, sie prosperieren wirtschaftlich, sie schaffen immer stärkere Abhängigkeit der europäischen Bündnispartner, also es geht. Der andere Weg ist im Grunde genommen, den der Trump gehen will. Er macht das ja auch nicht aus Selbstlosigkeit. Er will die Russen aus diesem engen Bündnis mit China rausholen und deswegen sich einigen, was den Ukraine-Krieg anbelangt. Weil sein Hauptfokus ist China und der Indo-Pazifik. Und er kann das einfach nicht gebrauchen. Will das auch nicht. Im Gegenteil, er kann sich sogar vorstellen, Sie haben ja in Alaska auch über Wirtschaftskooperation schon gesprochen, die Amerikaner und die Russen, also nicht nur über den Ukraine-Krieg. Aus europäischer Sicht, vor allen Dingen aus deutscher Sicht, sollten wir alles dran setzen, dass diese zweite Option fliegt.
Ebenfalls am Montag war der CSU-Regionalpolitiker Markus Hammer zu Gast. Er soll aus der Partei ausgeschlossen werden, weil er auf eine AfD-Demo gegen eine Drag-Queen-Lesung im Kindergarten demonstriert hatte. Und das nach 27 Jahren Parteimitgliedschaft.
Also ich habe bis zum heutigen Tag nicht 100% raushören können aus dem, was man mir vorwirft, was jetzt eigentlich mein konkretes Vergehen innerhalb der CSU ist, was nicht toleriert wird. Ist es der Auftritt bei einer AfD-Demonstration oder ist es der Redebeitrag gewesen oder war es, dass ich mich als CSU-Mitglied habe zu erkennen gegeben? Ich weiß es bis heute nicht. Deswegen habe ich gedacht, jetzt lass es mal auf mich zukommen. Das möchte ich jetzt doch mal wissen. Jetzt ist die Situation eben die, dass das Parteiausschlussverfahren inzwischen gegen mich offiziell eröffnet wurde. Ich habe ein Einschreiben bekommen. Ich habe die Partei selbstverständlich nicht verlassen. Und selbst aus diesem Brief, den man mir zugestellt hat, geht nicht daraus hervor, wogegen ich verstoßen habe. Also in diesem Brief, ich habe ihn vor mir liegen, da steht drin, dass eine nicht öffentliche mündliche Anhörung anberaumt wird. Und als Anhang ist ein Riesensammelsurium angegeben an Presseartikeln der letzten Jahre, einschließlich der Zeit, als ich Ortsvorsitzender war der CSU in Puchheim, wo die Süddeutsche Zeitung vorwiegend, aber auch andere Journalisten und andere Medien sich durchaus kritisch zu Veranstaltungen äußern, die ich in meiner Zeit dort organisiert habe. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Jetzt warte ich mal, ob es diesen Termin jemals geben wird mit dieser Anhörung. Ich bin ganz neugierig.
Aber Markus Hammer ist offensichtlich nicht der Einzige, der mit der Linie der CSU über Kreuz liegt in Sachen Brandmauer. Offensichtlich gibt es noch mehr Unzufriedene.
Nach 27 Jahren Mitgliedschaften der CSU hat man einen Freundeskreis, der zum Großteil sich aus CSU-Mitgliedern oder ehemaligen CSU-Mitgliedern rekrutiert. Will heißen, ich weiß eigentlich recht gut, wie die Leute an der Basis ticken. Und da nehme ich sehr wahr, dass sich die Leute, gerade auch die aktiven Mitglieder, zunehmend schwer tun, diese vielen Kurskorrekturen und Wendungen, die unter dem Parteivorsitz von Markus Söder passiert sind, nicht mehr mitzugehen, weil letztlich sind es die Leute, die an den Infoständen stehen und das immer wieder verteidigen müssen. Jetzt im kommenden Jahr sind im Frühjahr Kommunalwahlen, da wird es wieder schwierig, da werden dann noch diese Wendungen vom Friedrich Merz diskutiert werden. Wenn Sie mich nach einer Zahl fragen, ich kann Ihnen von meinem Ortsverband sagen, dass ich schätze mal, es sind gerade nach den letzten Tagen wieder Gespräche, die ich geführt habe, sind 5, eher 10% der Mitglieder, die, wenn sie die CSU wählen, das nur noch mit der geballten Faust in der Tasche machen, wenn gar nicht sie gleich vielleicht die Partei wählen, welche ihnen auch der Wahl-O-Mat empfiehlt. Und das ist zurzeit leider nicht die CSU. Schauen wir mal. Aber ich schätze mal, 5 bis 10% ist wahrscheinlich eine Größenordnung, die nicht völlig daneben liegt.
Weiter ging es am Montag mit einem außenpolitischen Thema im Nahen Osten. Denn in Syrien muss sich besonders die Minderheit der Drusen immer wieder brutale Angriffe und Mordanschläge erwehren. Über die Situation der Drusen und über das, was sie so ausmacht als Völkchen, sprach am Montag der deutsch-israelische Journalist und Schriftsteller Chaim Noll bei Kontrafunk aktuell.
Ja, das spielt sich leider das Übliche ab, dass wir seit dem 11. Jahrhundert in der Geschichte der Drusen haben, dass sie von Muslimen verfolgt werden als Heretiker, weil sie im 11. Jahrhundert sich vom schiitischen Islam abgespalten haben mit einer eigenen Lehre, die aus unserer Sicht sehr vernünftig ist. Sie bezweifeln die göttliche Offenbarung durch den Erzengel Gabriel an Mohammed. Sie sind der Meinung, man solle den Koran nicht wörtlich verstehen, sondern im übertragenen Sinne, sagen wir metaphorisch. Wenn man dieser Auslegung folgen würde, hätten wir viele Probleme nicht, die wir so mit militanten Muslimen heute haben. Sie sind also eine sehr friedliche, tolerante Auslegung im 11. Jahrhundert von einem Wanderprediger aus Persien, Hamza ibn Ali ibn Ahmad, gegründet, der dann auch bald schon im Alter von nicht ganz 40 Jahren hingerichtet worden ist, wie viele muslimische Prediger, die versucht haben, diese Lehre etwas humaner zu gestalten und Toleranz einzuflächen. Auch viele Sufi-Prediger sind umgebracht worden. Also damit begannen die Verfolgungen der Drusen bis heute sich ereignen. Deswegen leben die Drusen auch in hohen Gebirgszügen. Sie haben sich sozusagen zurückgezogen und dort oben verschanzt im Libanon, im Süden Syriens, da ist das berühmte Jebel al-Daruz, das Drusengebirge. Auch in Israel bevorzugen sie hohe Lagen, weil das nach ihrer Erfahrung der sicherste Ort ist. Sie verhalten sich eigentlich, das ist Teil ihrer Lebenseinstellung und auch ihres religiösen Impetus, sie verhalten sich loyal zu dem Land, in dem sie leben. Sie haben sich auch gegenüber den sunnitischen Arabern in Syrien loyal verhalten, indem sie mit ihnen zusammen gegen die französische Mandatsmacht gekämpft haben. Das wurde ihnen aber nicht gedankt. Sie bleiben potenziell immer bedroht, weil ihre religiöse Lehre strenggläubigen Muslimen einfach ein Ärgernis ist und eine aus ihrer Sicht Gefahr für die Reinheit der Lehre und so weiter. Also von daher wird es immer eine schwierige Situation für die Drusen sein. Und je nach dem Land, in dem sie sind, akut oder nicht so, also hier in Israel sind sie nicht bedroht, hier schützt sie der Staat. Sie sind auch hier sehr loyal. Ihre Söhne gehen zur Armee, die meisten von ihnen. Sie steigen dort in hohe Ränge auf. Also ich erinnere mich, wir hatten drusische Brigadegeneräle und sowas in der israelischen Armee. Das ist nichts Ungewöhnliches. Also das sind sehr friedliebende, anpassungsfähige Menschen, die nur in Ruhe gelassen werden wollen. Sie selbst lassen niemanden hinein bei sich, also sie lassen auch nicht Einblick nehmen in ihre Rituale oder ihre Lehre. Sie sind aber auch ihrerseits sehr dezent, also sie drängen sich niemandem auf mit ihren Ansichten. Sie predigen nicht anderen, sie missionieren nicht. Also das sind eigentlich sehr angenehme Leute. Und wenn die Situation wie in Syrien jetzt so ist, dass dort sunnitische Beduinen-Clans umherstreifen, mehr oder weniger unkontrolliert, dann geht es natürlich immer auch gegen die Drusen.
Israel ist also Schutzmacht der Drusen. Aber jetzt, wo Israel selber etwas vorhat, nämlich ganz Gaza einzunehmen, kann Israel da auch weiterhin eben die Schutzmacht stellen?
Ich denke, ja. Uns liegt auch sehr an den Drusen. Wir haben hier in Israel 150.000 Drusen. Der weitaus größere Teil dieses Volkes von ungefähr 1,2 Millionen Menschen insgesamt lebt aber in Syrien. Dort leben etwa 700.000, davon einige in unmittelbarer Nähe der israelischen Grenze. Sie bilden sozusagen das Hinterland der Golanhöhen. Und von daher ist Israel auch aus strategischen Gründen interessiert, die Drusen dort in dieser Gegend, also diesem Drusengebirge, das ich vorhin schon erwähnte, zu verteidigen. Ich denke nicht, dass wir da Probleme haben. Die israelische Wirtschaft und vor allem die militärische Wirtschaft ist durch den Krieg nicht geschwächt, in keiner Weise. Also das gehört zu den überraschenden Erkenntnissen dieses Krieges, dass Israel imstande ist, so einen langen Krieg, wie wir ihn jetzt haben, 2 Jahre, wirtschaftlich durchzustehen ohne Schäden. Also wir können all unseren Verpflichtungen und so weiter nachkommen, auch den enormen Sozialleistungen und so weiter, was hier üblich ist, da gibt es keine Probleme. Und ich denke auch nicht, dass es Probleme gibt, die Drusen in Grenznähe zu verteidigen. Das ist dann natürlich unter Umständen schon jenseits der Grenze. Da legen aber die hiesigen Drusen großen Wert drauf, dass wir ihre Brüder auf der anderen Seite schützen. Und dann darf man nicht vergessen, dass sich ja Syrien und Israel seit dem 6-Tage-Krieg ununterbrochen im Kriegszustand befinden. Assad hat ja anders als andere arabische Führer das nie für nötig gehalten, mit Israel einen Frieden zu schließen. Das heißt, völkerrechtlich gibt es eigentlich auch keine Probleme, wenn Israel über die Grenze operiert, um dort Menschen zu schützen, die bedroht werden.
Seit Anfang des Jahres gibt es in Deutschland nahezu flächendeckend Bezahlkarten für Asylbewerber. Aber das System wird durch linke Netzwerke unterwandert. Über diese Details hat am Dienstag der Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal, Christian Erhard Masiewski, berichtet. Er erklärte zunächst mal das System.
Ja, die Idee ist eigentlich ziemlich einfach. Asylbewerber stehen ja Leistungen zu. Das sind so je nach Region so zwischen 300 und 450 Euro. Dieses Bargeld wird, statt dass das jetzt ausgezahlt wird, auf eine Prepaid-Karte aufgeladen, wie wir das so auch von Handys oder so kennen. Und damit können sie dann, ähnlich wie in der Kreditkarte, eben im Geschäft bezahlen, solange Geld drauf ist, sich aber kein Bargeld auszahlen lassen oder nur sehr wenig Bargeld auszahlen lassen. Das ist die eigentliche Grundidee. Und häufig ist es dann auch nur regional möglich, etwa in den Grenzen des Landkreises zu bezahlen. Zahlen in den dortigen Geschäften. Und, das sagte ich gerade schon, darüber hinaus hat ein Gericht entschieden, dass es in der Regel so etwa 50 Euro an Bargeld abhebbar sein kann, aber darüber hinaus eben kein weiteres. Auf der Bezahlkarte sind bestimmte Sicherheitsmechanismen eingeführt worden. Zum Beispiel kann man mit den Karten keine Überweisung ins Ausland vornehmen. Das ist ganz wichtig. Und dann sind in einigen Bundesländern zumindest die Bezahlungen auch innerhalb nur eines Landkreises beschränkt. Also wenn ich zum Beispiel in Stuttgart Leistungen bekomme, kann ich mit der Karte, wenn sie in Baden-Württemberg ausgegeben ist, im Supermarkt in Bayern nicht einkaufen. Und dann gibt es noch so Einschränkungen, wie wir sie auch vom Jugendschutz kennen. Also ich kann zum Beispiel keinen Alkohol kaufen, keine Lottoscheine oder Ähnliches.
Und wir sprachen über ein aktuelles Beispiel, denn in Hamburg wurde jetzt durch einen Bezahlkartentausch eine Unterwanderung dieses Systems vorgenommen. Herr Erhard Masiewski erklärte, wie das funktioniert.
Begonnen hat der Trick interessanterweise erst in Bayern. Lag daran, dass wir in Bayern als erstes nach diesen einzelnen Kreisen, die es gemacht haben, nahezu flächendeckend diese Bezahlkarte eingeführt wurde. In Bayern gilt eben auch, man kann nur 50 Euro Bargeld abheben. Diese Asylbewerber werden jetzt von linken Organisationen regelrecht dazu aufgerufen, Gutscheinkarten zu kaufen, also etwa für iTunes, Drogeriegutscheine, vor allem aber für digitale Dienste. Und Politiker, vor allem von Grünen und Linken, rufen dann die Bevölkerung auf, den Asylbewerbern diese Gutscheine abzukaufen. Einige öffnen dafür zum Beispiel ihre Bürgerbüros, die dann ja regelrecht zu Tauschbörsen werden. Der bekannteste Fall ist wahrscheinlich der Bundestagsabgeordnete der Linken Luigi Pantisano. Der öffnet zweimal in der Woche sein Wahlkreisbüro mit der Begründung, die Bezahlkarte sei ja ein rassistisches Instrument der Ausgrenzung, dagegen müsse er etwas tun. So, und bei ihm im Wahlkreisbüro kaufen die Menschen dann den Asylbewerbern die Karten ab und zahlen diese mit Bargeld. Sprich, der Sinn der Bezahlkarte ist somit natürlich dahin.
Für Außenstehende stellt sich natürlich die drängende Frage, welche Sicherheitsmechanismen gibt es, um diesen Betrug zu verhindern?
Es gibt so bestimmte Sicherheitsmerkmale auf der Karte, also eben Kategorien wie Alkohol oder so etwas nicht gekauft werden. Nur bei Gutscheinen wird das extrem schwierig. Beispiel, Sie haben ja auch Prepaid-Karten fürs Handy, die Sie kaufen können. Das ist gewollt, damit ein Asylbewerber eben auch telefonieren können. Oder eben ganz banal der Pfandbon, auch nichts anderes als ein Gutschein oder allgemeine Gutscheinkarten für Drogeriemärkte. Und da gibt es dann eben keine Unterscheidung, welche Gutscheine erlaubt sind und welche nicht, weil, das hat wieder rechtliche Gründe, solche Gutscheine gelten als Zahlungsmittel für zukünftige Käufe, so heißt das im Beamtendeutsch. Sprich, nur bestimmte Kategorien sind eben gesperrt und Gutscheinkäufe fallen aber rechtlich betrachtet unter diesen sogenannten allgemeinen Einzelhandel. So, jetzt gibt es trotzdem ein paar Möglichkeiten. Die Karteninhaber protokollieren ja die Transaktionen und bei Bedarf kann der Landkreis dann prüfen, ob Leistungen entsprechend zweckentfremdet wurden. Nur ist der Aufwand ehrlicherweise so gigantisch und die Kommunen sind ja bei dem Thema sowieso schon so dermaßen am Limit, dass es kaum zu kontrollieren ist, einfach weil das Personal fehlt. Die Kommunen müssen das irgendwie noch zusätzlich leisten. Also auf Papier wäre einiges machbar. In der Realität ist das aber ehrlicherweise kaum zu schaffen. Ich mag es juristisch tatsächlich nicht bewerten, weil ich das am Ende nicht wirklich sagen kann. Fakt ist aber, und das muss man ganz deutlich sagen, das ist zu einer professionellen Masche geworden. Um die Flüchtlinge zu erreichen, haben Aktivisten in München Flugblätter mittlerweile in 7 Sprachen drucken lassen, also Arabisch, Kurdisch, Dari und. Das ist also eine Masche, die weit darüber hinausgeht, wo man sagen kann, naja, da gibt es Einzelfälle. Und deswegen versucht tatsächlich Politik auch schon seit längerem, ehrlicherweise, irgendwie dem rechtlich Einhalt zu gebieten. Nur so ganz einfach ist das leider tatsächlich in der Praxis nicht.
Und nun die Frage, da das anscheinend alles bekannt ist, will die Politik nicht handeln oder etwas dagegen tun?
Das ist leider so ein bisschen lautes Tönen. Also wenn zum Beispiel beim Innenministerium in Bayern dann mal anruft, das haben wir gemacht, die ziehen sich so ein bisschen zurück und auf die Fälle angesprochen haben sie uns gesagt, ja, das ist bekannt, das kann aber durch das Innenministerium im Moment nicht verhindert werden. Haben es in anderen Bundesländern probiert, die sagen, die Ministerien, ja, solche Tricksereien würden ja den Zweck der Karte nicht grundsätzlich unterlaufen, weil die Bargeldbeträge trotzdem gering blieben. Insofern ist tatsächlich unklar, wie viel Geld auf diese Weise wirklich in Bargeld umgetauscht wird. Es gibt zwar viele Einzelfälle und Börsen, aber eben keine konkreten Summen. Und auf den Bericht angesprochen, was der Kollege Björn Harms dazu geschrieben hat, das zeigt eben, wie schwer es ist, das nachzuweisen. Da wird zum Beispiel so ein Einkaufstandem losgeschickt. Also der Asylbewerber verabredet sich mit einem Bekannten, der einen Aufenthaltstitel hat und entsprechend Bargeld hat, zum Einkaufen. Der zahlt dann die Rechnung mit der Bezahlkarte und anschließend gibt ihm der Bekannte mit Aufenthaltstitel das Bargeld dafür. Privatrechtlicher Kauf, das müssen sie dann erstmal nachweisen.
Ebenfalls am Dienstag war der Autor und Publizist Dr. Hauke Ritz in der Sendung und er sprach zur Frage, welche Rolle nimmt Deutschland im Ukraine-Krieg und bei den Verhandlungen ein? Deutschland könnte das Zünglein an der Waage sein.
Es ist einfach ein interessantes Phänomen, dass seit dem Deutschen Bauernkrieg über den 30-jährigen Krieg, den 7-jährigen Krieg, der bis nach Nordamerika reichte, aber eben auch in Deutschland sein Zentrum hatte, den Napoleonischen Kriegen, den beiden Weltkriegen, dem Kalten Krieg, alle großen Kriege oder fast alle großen Kriege irgendwie mit Deutschland verbunden sind. Das heißt nicht, dass Deutschland jetzt per se ein nur kriegerisches Land ist, aber Deutschland hat eine geografisch zentrale Position im Zentrum Europas und Europa war in den letzten 500 Jahren der wichtigste Kontinent auf diesem Planeten, gemessen an der Macht der europäischen Mächte. Und auch im Kalten Krieg kam Europa immer noch eine absolut zentrale Rolle zu. Und daraus erklärt es sich vielleicht, dass Deutschland in so vielen Kriegen entweder der Konfliktgegenstand war, um den gerungen wurde, oder wie im Falle des Zweiten Weltkriegs die kriegsauslösende Partei war. Jedenfalls Deutschland war immer irgendwie beteiligt und das gibt diesem Land natürlich eine enorme Sensibilität für die Fragen von Krieg und Frieden, eine enorme Erfahrung, die positiv eingebracht werden könnte. Wir könnten vor dem Hintergrund der Erfahrung des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs, der deutschen Teilung, des Kalten Krieges jetzt eine vernünftige Position im Ukraine-Krieg einbringen. Wir könnten als Friedensmacht auftreten, als diplomatische Kraft in der Tradition Willy Brandts und Egon Bahrs. Aber leider tun wir das nicht, sondern wir nehmen diese beinharte ideologische Position ein, die realitätsfremd ist und die auch die anderen Mächte zunehmend weniger interessiert, sodass sie uns dann einfach zur Seite schieben. Niemand möchte mit einem vollkommen ideologisierten Diplomaten und Außenministern überhaupt noch kommunizieren. Ich denke, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert uns in einer Situation befinden, wo die großen Mächte nicht mehr wie im 19. Jahrhundert um Meeresengen und geografische Räume konkurrieren. Das spielt natürlich immer noch eine Rolle. Es geht auch nicht mehr vorrangig nur um Rohstoffe, obwohl das auch immer noch eine Rolle spielt, sondern heute wird auch darüber gerungen, in welche Richtung sich die globalen Trends entwickeln sollen. Sollen die Trends der globalen Kulturentwicklung weiter Richtung eines Liberalismus amerikanischer Prägung sich entwickeln, mit immer stärkerer Differenzierung auf den Einzelnen, auf Minderheiten, auf das Individuum und seine Bedürfnisse? Oder wird sich ein anderer kultureller Trend durchsetzen, der wieder mehr verstärkt das Allgemeinwohl ins Auge behält, sich auf Traditionen bezieht, die die Gegenwart mit der Vergangenheit verbinden und vielleicht auch andere politische Philosophien wieder stärkt, wie Konservativismus oder Sozialismus? Um diese Fragen wird gerungen. Es wird sozusagen gerungen um die Massenformierung des globalen Bewusstseins. Und da gibt es heute ganz andere Einflussmöglichkeiten, als sie dem 19. oder 18. oder sogar dem 20. Jahrhundert zur Verfügung standen.
Letztes Wochenende kam es ja zum Treffen zwischen Trump und Putin und diesen Mittwoch sprachen wir bei Kontrafunk aktuell über die sich direkt anschließenden Friedensgespräche, die in Washington stattgefunden haben. Der frühere Diplomat Michael von der Schulenburg, BSW-Abgeordneter im EU-Parlament, sprach mit uns über seine Eindrücke vom Treffen.
dadurch, dass sich jetzt rausgestellt haben, dass sie haben ja da mehrere Stunden verhandelt in einem geschlossenen Raum, was natürlich da richtig ist, und für 40 Minuten hat dann der Trump mit dem Putin geredet. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, sie haben richtig verhandelt. Und dann ist er zurückgekommen, dass Putin bereit ist, Selenskyj direkt zu treffen. Also Putin würde Selenskyj ganz bestimmt nicht treffen, wenn da nicht ein Abkommen schon auf dem Tisch liegt. Also da ist ja sehr, sehr viel schon entschieden worden über die Gebiete und natürlich über die NATO-Mitgliedschaft. Das sind ja die beiden großen Sachen. Das ist ein Riesenerfolg gewesen, was äußerlich erstmal nicht so aussieht.
In ein paar Wochen wollen sich auch Putin und Selenskyj treffen, um auch die Ukraine daran zu beteiligen. Von der Schulenburgs Einschätzung dazu war folgende.
Ich denke mal, das Treffen, das wird sehr freundlich sein. Die werden sehr nett miteinander umgehen. Dadurch, dass eine Vereinigung, nehme ich sogar an, dass Putin dem Selenskyj versichern wird, dass er eine stabile Ukraine haben möchte und da auch helfen will. Ich glaube, das wird ein ausgesprochen positives Gespräch zu zweit. Und dann kommt natürlich der Trump hinzu, um diese ganzen Sachen im Grunde genommen ja abzuschließen. Das wäre ein toller Erfolg. Es hat sich ja unheimlich schnell entwickelt. Erst, dass man Putin eingeladen hat, und zwar mit viel Respekt, was ja richtig ist bei Verhandlungen. Nicht? Wir sagen ja immer bei der UNO, wenn man mit jemandem verhandelt, auch wenn man ihn nicht leiden kann, nicht? Also Respekt zuhören und verstehen sind so die Sachen. Das haben sie genau gemacht. Das ist schon eine klassische Geschichte, wie man verhandelt, wie man da zu Ergebnissen kommt. Nicht? Ich bin da eigentlich ganz begeistert.
Interessant dabei ist natürlich nicht nur, wer miteinander spricht, sondern auch, was besprochen werden soll.
Es geht einmal, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt und es auch keine ausländischen Truppen an der russischen Grenze gibt. Dann zweitens geht es darum, dass Russland wieder einen Zugang zum Schwarzen Meer hat. Das ist natürlich die Krim-Frage. Und das dritte ist, dass die pro-russische Bevölkerung unter Schutz gestellt wird. Und dazu gehören eben auch die Gebietsabtretungen. Da muss es eine Einigung geben, sonst würden die beiden sich nicht treffen. Ich kann natürlich nicht sagen, wie die ist. Aber interessanterweise, als Selenskyj im Oval Office saß am Morgen, und da wurde ja eigentlich ziemlich viel dummes Zeug geredet, da sagte er plötzlich, ach, er hatte diese tolle Karte, die er gesehen hat bei Trump, er möchte doch gerne eine Kopie haben. Das sagt ja unheimlich viel. Das wird ja die Karte sein, wo die Grenzen mal liegen sollen. Und wenn er das so toll findet und sogar eine Kopie davon haben will, sagt er indirekt, dass er damit einverstanden ist. Das wäre ein enormer Durchbruch für uns alle. Bei dem Treffen da um den Tisch herum hat ja meiner Ansicht nach der Trump im März ziemlich das Wort abgeschnitten über diese Waffenstillstandsgeschichten. Und ich glaube, da ist ein Missverständnis. Wenn Merz von Waffenstillstand spricht, dann spricht er, dass die Waffen schweigen müssen, bevor man etwas verhandelt. Was Trump eben mit Putin besprochen hat, dass man erst alle diese Sachen bekakeln muss und im Grundsatz darüber sich einig sein und dann gibt es einen Waffenstillstand. Und das ist ja im Grunde genommen bei allen Kriegen der normale Vorgang. Wenn man also einen Waffenstillstand von den Europäern verlangt, die ja mit Russland noch nie ein Wort gesprochen haben, dann ist das natürlich etwas, was einfach nicht funktionieren würde und auch gar keinen Sinn macht und Putin das auch gar nicht akzeptieren könnte. Also der umgekehrte Weg, den der Trump geht, der ist natürlich der vernünftigere. Der hat sich ja durchgesetzt offensichtlich.
Und welche Rolle spielt eigentlich die deutsche Außenpolitik? Aus Sicht von der Schulenburg kam diese alles andere als gut weg.
Wenn ein Außenminister, der ist ja für die Diplomatie zuständig, traditionell ist doch Diplomatie eben genau nicht mit Waffen etwas zu machen, sondern Auswege zu suchen, dass man das vielleicht ohne Waffen kann. Und wenn der sagt, dass Russland für immer unser Feind sein will, dann ist er doch kein Außenminister. Das ist doch unglaublich. Sowas habe ich von den Franzosen, nicht mal von den Engländern gehört, die ja nicht ausgesprochen antirussisch sind. Aber wir sagen solche Sachen. Ich verstehe das ja. Ich war ja in Moskau gewesen und da war ja interessanterweise, werde ich immer wieder angesprochen als Deutscher und wurde gefragt, wie kann das denn sein, dass wir im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und jetzt wieder mit Russland Krieg führen über die Ukraine, also wer den Einfluss in der Ukraine hat. Und da ist ja was dran. Wir benehmen uns genauso wie in der Vergangenheit. Wir kämpfen wieder, wer den Einfluss in der Ukraine hat. Und die Russen sagen, warum können wir das denn nicht verhandeln? Das könnte man doch irgendwie anders regeln. Aber das wollen wir ja nicht regeln. Deswegen verhandeln wir ja auch nicht mit den Russen. Welches Interesse haben wir denn an einem Krieg mit Russland? Welches Interesse haben wir, die Chinesen mit derartiger Arroganz zu behandeln? Wir sind doch eine Handelsnation. Wir brauchen das doch. Wir brauchen doch Rohstoffe. Und wir brauchen den Handelszuweg nach China und der wird jetzt blockiert, weil wir mit den Russen nicht rauskommen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und jetzt machen die Amerikaner uns das vor, dass man mit den Russen sehr wohl reden kann.
Ebenfalls am Mittwoch ging es um ein Internetthema. Wir gingen nämlich mit dem Softwarearchitekten Volker Birk der Frage nach, ob hinter der vermeintlichen Sorge um Kinder- und Jugendschutz im Internet ein Einfallstor für elektronische Speicherung persönlicher Daten aller EU-Bürger steckt.
Das Jugendschutzargument, das höre ich als Bürgerrechtler immer, wenn es irgendeine Maßnahme gibt, die jetzt vielleicht nicht so beliebt ist, die ein bisschen nach Einschränkung der Bürgerrechte riecht, ein bisschen nach zu viel Kontrolle für den Staat riecht, aber man macht es ja nur wegen der Kinder. Und deshalb werde ich bei diesem Argument inzwischen misstrauisch. Das Argument macht mich auch deshalb misstrauisch, weil ich durchaus finde, dass wir Kinder vor Smartphones schützen müssen. Ich finde, dass wir Kinder schützen müssen, völlig unkontrollierten Zugang zum Internet zu haben, und zwar indem wir Kinder beaufsichtigen, also indem es Aufsichtspersonen gibt. Ich finde das überhaupt nicht egal, was mit Kindern passiert, aber ich bin halt der Meinung, dass man soziale Probleme nicht technisch lösen kann. Da wäre sehr, sehr viel zu verbessern, und an technische Lösungen dafür glaube ich nicht.
Und der Teufel steckt, wie so oft, auch hier im technischen Detail. Birk verriet, wie das Ganze nämlich rein technisch ablaufen soll.
Wenn wir die Ansätze vergleichen, es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, die da beworben wurden und werden. Die einen fingen ja an, man muss sich am Internet anmelden, je nachdem kriegt man Kindernet oder Internet. Die anderen haben Apps gebaut zur Altersverifikation, die sie jetzt vermutlich meinen, die kommerzielle Angebote darstellen und die dann eine Identifikation rausrücken in dem Augenblick, wo klar ist, das ist kein Kind. Was ich aber aus der Politik sehe, ist etwas ganz anderes. Das ist die Einführung der sogenannten Electronic IDs. Also da geht es um einen völlig anderen Ansatz. Da geht es darum, dass man eine staatlich verifizierte Identität besitzt als Person. Die bekommt man dann quasi, wenn man auf die Welt kommt, zugewiesen vom Staat. Und diese elektronische Identität, die wird fest mit dem Smartphone verbunden. Das macht man übrigens aus Sicherheitsgründen. Tatsächlich, sonst gibt es Replay-Attacks. Das ist eine Angriffsform, die Angreifer zur Verfügung steht, wenn es nicht fest am Smartphone hängt. Und mit diesem einen Smartphone muss man sich dann am Internet anmelden. Und ansonsten soll man die großen Portale wie YouTube, Facebook und so weiter und dann auch die mittleren und kleineren Portale nicht mehr nutzen können. Also diese Entwicklungen sind da schon sehr unterschiedlich. Und wenn Sie sich die Diskussion zum Beispiel in der EU anschauen, dann läuft das alles auf die EID hinaus. Die Diskussion verläuft momentan nicht mehr über die kommerziellen Angebote für Jugendschutz. Sie läuft nicht mehr für Altersverifikation von Seiten, sondern sie läuft doch zumindest parallel zur elektronischen Identifikation aller Menschen im Netz.
Auf die Frage nach den Alternativen und wie man damit umgehen soll, verwies Herr Birk auf die neuesten Entwicklungen in England.
Zur Umgehung vielleicht zuerst. Wir sehen das ja gerade im UK, im United Kingdom. Die haben ja das Riesenproblem, da ist jetzt ziemlich viel davon schon Vorschrift. Und sie haben das Problem mit der Meinungsfreiheit rabiat. Die USA haben gerade kritisiert, dass in Deutschland beispielsweise die Meinungsfreiheit sehr stark in Gefahr ist. In Großbritannien ist sie nicht mehr in Gefahr, da existiert sie ja großen Teil nicht mehr. Und das Ganze wird eben über diesen Aussatz im Internet gemacht. Jetzt sind die Leute geflüchtet, und zwar sehr stark in VPNs, also in Lösungen. Ich buche mich bei einem kommerziellen Anbieter ein und der spiegelt im Internet vor, ich würde mich über einen völlig anderen Bereich einwählen, da würde dieses Gesetz für mich nicht gelten. Und jetzt geht es eben darum, der Zugang zu VPNs soll jetzt in Großbritannien, übrigens argumentiert aus Jugendschutzgründen wohlgemerkt, ausschließlich auch über die EID möglich sein. Und da sind wir eben in dem Bereich, wo es klar wird, es geht um die Erfassung aller Kommunikation im Internet staatlicherseits. Und ich glaube, dass die EU da eine Vorstufe dazu implementiert. Die EU arbeitet ja schon sehr lange dran. Ich glaube, im CBDC-Projekt beim digitalen Euro läuft es technisch noch nicht so gut. Bei der EID ist man da ein ganzes Stück weiter. Ist ja ein und dasselbe Projekt, wie wir gelernt haben. Die EU wird diesen Weg gehen von Großbritannien. Und ich teile wenig sonst, was die US-Regierung angeht im Moment. Aber diese Meinung teile ich. Da geht es um die Einschränkung der Meinungsfreiheit und um Kontrolle. In der Schweiz beispielsweise sind wir in einer anderen Situation, da haben wir demnächst eine Abstimmung und das Stimmvolk kann nochmal entscheiden, dieselbe Frage wieder, ob sie überhaupt eine EID wollen. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Letztes Mal haben sie die EID ja abgelehnt und jetzt wurde die EID neu konstruiert und mit dem Argument die Abstimmung wiederholt. Das sei jetzt ja was völlig anderes, weil jetzt wäre die EID ja anders organisiert und anders konstruiert. Und tatsächlich war das nie in der Diskussion, als es damals um die Abstimmung ging, es darum, ob man überhaupt eine haben will. Aber mit dieser Ausrede gibt es eine zweite Abstimmung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier ausgeht. Möglicherweise wird die Schweiz das einzige Land sein, das erstmal keine EID bekommt, so sich denn die Stimmbürger dagegen entscheiden. Alle anderen Länder würden eine kriegen.
Der deutsche Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat neulich trotz Rekordeinnahmen Steuererhöhungen ins Spiel gebracht. Am Donnerstag sprach der Volkswirt und Unternehmer Markus Krall mit uns über diese Pläne.
Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Man muss ja mal bedenken, dass wir als deutsche Steuerzahler der Politik in diesem Lande jedes Jahr 2 Billionen Euro in die Hand drücken. An Sozialabgaben 1 Billion und an Steuern 1 Billion. Und diese Billionen an Steuern, die die Bundesregierung und die Landesregierungen und die Kommunen von uns bekommen, die sind dafür gedacht, man höre und staune, Infrastruktur, Verteidigungsausgaben und dergleichen zu bezahlen. Das heißt, die bekommen ja jedes Jahr schon 1 Billion. Und das Problem ist, dass sie die letzten 30 Jahre die Billionen, die sie jedes Jahr von uns bekommen haben für diesen Zweck, nicht dafür eingesetzt haben, sondern für alle möglichen anderen Dinge. Da geht es in Entwicklungshilfe, in Klimaquatsch, in NGOs, in konsumtive Dinge, in Sozialumverteilung, in Konsum hinten und vorne. Und man hat alle wesentlichen Aufgaben, die eigentlich uns immer als die Kernstaatsaufgaben bezeichnet und verkauft werden, komplett vernachlässigt. Und jetzt plötzlich stellt man fest, dass man einen riesigen Investitionsstau hat, was offensichtlich schon seit Jahren der Fall war, aber was niemanden gekümmert hat, solange der Zustand der Infrastruktur nicht für jeden augenfällig so katastrophal war, wie es halt jetzt ist. Insofern kann ich es nicht nachvollziehen. Nein, die Politik hat einfach die Billionen, die sie jedes Jahr von uns bekommt, zweckentfremdet und im Grunde genommen veruntreut. Und dann hat sie sich jetzt nochmal 1 Billion Schulden genehmigt. Aber eigentlich hat sie sich ja 1,8 Billionen Schulden genehmigt, wenn wir mal Bundeshaushalte und Länderhaushalte und Kommunen alles zusammenzählen, was man da sich an Optionen geschaffen hat mit diesen Sondervermögen. Und damit wird man Deutschland jetzt auf ein Verschuldungsniveau heben, wie es vorher nur Staaten wie Italien, Spanien und Griechenland hatten.
Steuern sind für Krall also keine Option. Seiner Meinung nach bringen eher folgende Maßnahmen Entlastung und am Ende für den Staat auch Mehreinnahmen.
Die eigentliche Aufgabe der Politik sollte es sein, sich jetzt mal auf die Kernaufgaben des Staates zu besinnen und all die unsinnigen Ausgaben zu lassen, die uns im Grunde genommen komplett über den Kopf gewachsen sind. Wir haben ein Sozialbudget von 1 Billion im Jahr. Wir haben aber nur 3-4% der Menschen im Land, die sich wirklich nicht selbst helfen können. Da ist ein Sozialbudget, was 1/4 des Bruttosozialprodukts verschlingt, komplett out of proportion. Wir haben mehr Leute, die in der Sozialindustrie arbeiten, als wirklich Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, sozial unterstützt zu werden. Ja, das ist ein komplettes Missverhältnis. Das heißt, wir müssten erstmal diesen Dschungel zurückschneiden. Dann müssten wir uns fragen, wofür wir es ausgeben. Geben wir es für NGOs aus oder für Entwicklungshilfe, für Hühnerställe in China, die als Klimaprojekte gekennzeichnet sind, obwohl sie es nie waren, versenken da dann 2-3 Milliarden Euro und kein Hahn kräht mehr danach. Niemand wird zur Verantwortung gezogen für die riesige Verschwendung. Geben wir es aus für Katastrophenprojekte, für Radwege in Peru und für Gender-Comics auch in Peru, wie man es neulich lesen dürfte? Ja? Oder geben wir es endlich aus für das, was die Kernaufgabe des Staates ist? Solange der Staat sich nicht endlich auf seine Kernaufgaben konzentriert und endlich das tut, was nicht die Hobbys der Politiker sind, sondern das ist, was die Bürger brauchen, solange hat kein Politiker das Recht, im Grunde genommen nach mehr Abgaben zu schreien. Wir haben kein Einnahmenproblem in Deutschland, wir haben ein Ausgabenproblem. Der Staat nimmt den Bürgern die Hälfte ihres Einkommens weg und dann nimmt er ihnen nochmal 20% über die Mehrwertsteuer weg und dann nimmt er ihnen nochmal einen Großteil ihres Vermögens und ihrer Lebensleistung weg durch Inflation und stille Enteignung und er hat immer noch nicht genug.
Was aber, wenn der Politik durch zu wenig Einnahmen der Gestaltungsspielraum fehlt und dem Staat finanziell die Hände gebunden sind?
Die Frage ist falsch gestellt, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Politiker mit Gestaltungsspielraum brauchen wir nicht. Wir brauchen Politiker, die keinen Gestaltungsspielraum haben. Nur dann treffen sie die richtigen Entscheidungen. Was ich sagen will ist, wenn kein Geld mehr in der Kasse ist, dann werden automatisch die richtigen Entscheidungen getroffen, nämlich kein Geld mehr auszugeben. Wir brauchen keine Politiker, die Geld dafür aufwenden, Entscheidungen zu treffen und irgendwelche Gestaltung zu betreiben, sondern wir brauchen Politiker, die endlich aufhören, gestalten zu wollen und stattdessen das Geld den Leistungsträgern der Wirtschaft und den Bürger zurückgeben. Das ist das, was wir brauchen. Und das kann man immer machen, egal wie sehr das Land am Boden liegt. Und am Boden liegen wird's.
Die Ukraine-Russland-Diplomatie hat mittlerweile an Fahrt aufgenommen und nun wird über Sicherheitsgarantien diskutiert und über deren Ausgestaltung spekuliert. Am Donnerstag ging es also auch um die Frage, sollte die Bundeswehr sich vielleicht beteiligen? Das haben wir Richard Drechsel, Präsident des Bayerischen Soldatenbundes, gefragt. Welche Rolle könnten Soldaten der Bundeswehr in der Ukraine einnehmen? Und wie muss man sich so eine Friedensmission ganz generell vorstellen? Wie genau soll das gewährleistet werden?
Das wird zu verhandeln sein, wie sowas geschehen kann. Das wird voraussetzen, dass sich die Russen mit den Amerikanern auf ein paar Grundlinien verständigen, die mit der NATO abgestimmt werden, mit den europäischen Kräften abgestimmt werden. Am grünen Tisch gibt es dort viele Vorstellungen, wie das realisiert, wie das organisiert werden kann. Die Frage wird dann sein, ob man eben an einer grünen Linie entsprechende Kräfte aufbaut, wobei zu beachten ist, dass die Frontlinie der Ukraine über 1000 Kilometer lang ist. Also dort eine Kräftelinie aufzubauen, die Gewähr bietet, dass nicht ohne weiteres militärische Durchbrüche erzielt werden können, das wird nicht ohne weiteres gehen. Das setzt ja Zehntausende von Kräften voraus. Wir wissen, dass die Ukrainer ja eine sehr große Armee aufgebaut haben, die den Russen inzwischen standhält. Die Ukrainer sind Kriegspartei. Die Russen sind Kriegspartei. Ob man dazwischen dann Kräfte stationiert nach Art von Blauhelmen oder ob man eben restliche Kräfte abwechselnd mit Ukrainern aufstellt, wäre eine Prinzipentscheidung, die zu treffen ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das würde ja heißen, dass die NATO und in unserem Fall die Bundeswehrkräfte eben Kriegspartei von vornherein wären. Also die Grundidee dürfte werden, dass der Westen Kräfte bereitstellt, die, falls der Friedensschluss nicht funktioniert, die dann zum militärischen Einsatz bereitstehen. Weniger im Sinn von Blauhelmen, sondern im Sinn von einsatzbereiten militärischen Kräften. Wie wäre denn sonst eine Trennung der beiden Kontrahenten möglich? Von der NATO oder von der EU? Wie wären dann entsprechende militärische Kräfte, wie wäre deren Einsatz vorstellbar, wenn nicht dann eben die Frontlinie dasjenige ist, was es zu beachten gilt und wo eben darauf hingewirkt werden muss, dass militärische Kräfte zur Verfügung stehen, wenn eine Seite sich nicht an den Friedensvertrag hält. Wie denn sonst?
Da es allerdings militärisch aktuell für die Russen gut läuft und Russland auch international nicht isoliert ist, drängt sich die Frage auf, wie friedensbereit und friedenswillig ist Russland eigentlich gerade?
Die Russen dürften das Interesse haben, sofern ihre Kräfte noch eine Zeit lang so stark gehalten werden können, dass sie in der Vorhand bleiben, dürften ein Interesse daran haben, diesen Zustand noch eine Zeit lang aufrechtzuerhalten, um wenigstens diese Oblaste komplett zu erobern, die sie sich nun mal vorgenommen haben. Ob dann die Friedenssehnsucht der Russen so weit geht, dass sie sich einem Friedensvertrag beugen und Absicherungen, die diesen Frieden dann entsprechend garantieren, das ist die Preisfrage überhaupt. Die kann gegenwärtig niemand beantworten. Es geht derzeit darum, nach meinem Verständnis, dafür zu sorgen, dass in diesem Fall dann die NATO sich so weit sortiert hat, die europäischen Mächte so weit sortiert haben, dass sie wissen, was sie überhaupt können und was sie dann auch politisch auch in den beteiligten Ländern dann abgestimmt bekommen, im Sinne einer Beteiligung an einer Friedenstruppe. Ich nutze mal diesen Ausdruck, um dort in den nächsten Jahren über längere Zeit dann entsprechend die Kontrahenten zu trennen.
Bei dieser Gemengelage kam Drechsel zu dem Schluss, dass trotz der Annäherungen die Situation nach wie vor sehr heikel ist.
Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, auf den Frieden einzuwirken. Das sind Sanktionen, das sind wirtschaftliche Druckmethoden auf die, in dem Fall russische Seite. Das wird in uns seit Jahren gemacht. Der Erfolg ist überschaubar. An diesen Pressionen wird man festhalten müssen, und die eben möglicherweise ergänzen, um eben militärische Möglichkeiten, die dort eben mit eingesetzt werden können. Ob das Gesamtkonzept dann wirkt, das muss man sehen. Eine Patentlösung gibt es nicht. Es wird ja jetzt gerade darum gerungen, die Russen auf Gespräche einzustimmen, die Gespräche so weit zu führen, dass ihnen die Vorteile eines Friedensschlusses größer erscheinen als das weitere Führen von Krieg. das weitere Zerstören der Ukraine und das weitere Eingehen auch, dass monatlich tausende eigene Soldaten zu Schaden kommen. Ob das reicht, wird man sehen. Der US-Präsident ist dabei, mit seinen Methoden dort auf Verständigung zu wirken und dort entsprechenden Druck auszuüben. Wir werden sehen, ob das von Erfolg gekrönt sein wird. Eine Garantie sehe ich nicht.
Nach dem Gespräch über mögliche deutsche Truppen in der Ukraine richtete sich unsere Aufmerksamkeit auf die polnische Außenpolitik. Bemerkenswert war, dass in Washington bei dem Treffen zur Ukraine kein polnischer Vertreter anwesend war. Die polnische Journalistin Aleksandra Rybinska bewertet die außenpolitische Rolle Polens folgendermaßen.
Ja, also ich glaube, wir haben in Polen im Augenblick einen Streit darum, warum niemand, weder der Präsident, also Karol Nawrocki, noch Donald Tusk, bei diesen Treffen in Washington anwesend war. Ich meine, diese Abwesenheit war ja ziemlich bemerkbar. Der Präsident Karol Nawrocki sagte, er müsste sich erst einmal einarbeiten. Er ist ja erst seit 2 Wochen im Amt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er fährt sowieso nach Washington am 3. September, seinem bilateralen Treffen mit Donald Trump. Und dass bisher immer die Regierung, also Donald Tusk oder auch der Außenminister, jetzt ist das Radosław Sikorski, immer in diesem Format dieser Koalition der Willigen immer anwesend waren. Und jetzt haben sie gefehlt in Washington. Und das hat natürlich die Frage aufgeworfen, wer wollte Donald Tusk nicht in Washington haben, und die konservative Seite in Polen behauptet, Donald Trump wollte ihn nicht. Und Donald Tusk oder seine Partei behauptet, dem wäre nicht so, dass die Liste der anwesenden Staats- und Regierungschefs aus Europa Zelensky vorbereitet hat, und das würde dann darauf hinauslaufen, dass vielleicht Zelensky niemanden aus Polen dort haben wollte. Aber so klar ist das nicht, wie es dazu gekommen ist. Aber Tatsache ist, dass es scheint, dass Polen hier so ein bisschen an den Rand gedrängt wurde in diesen Verhandlungen über die Zukunft eines Friedens, eines eventuellen Friedens zwischen Russland und der Ukraine. Ja, wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt.
Und diese beiden unterschiedlichen Strömungen in der polnischen Außenpolitik werden repräsentiert durch Außenminister Nawrocki, der eher Trump-nah ist, und Ministerpräsident Tusk, der eher von der Leyen bzw. EU-nah ist.
Donald Tusk hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er komplett für diese europäische Koalition ist. Das heißt, alle Ideen, die da kamen über strategische Autonomie, eine Vertiefung der Integration, der ist eher komplett dafür. Auf der anderen Seite ist natürlich Karol Nawrocki ein komplett anderer Politiker, ist konservativ, ist eher euroskeptisch oder eurokritisch, man kann das so bezeichnen. Und er hat aber auch gleichzeitig sehr gute Beziehungen zu dem ganzen Umfeld Donald Trumps. Die Recht und Gerechtigkeit hat diese Beziehung über die letzten Jahre sorgfältig und konsequent geknüpft. Dementsprechend täte Donald Tusk gut daran, wenn er Karol Nawrocki, unserem Präsidenten, diese transatlantische Politik überlassen würde. Denn man sollte ja, wenn man an die Interessen seines Landes denkt, in dem Fall Polen, dann muss man Wege finden, um diese Interessen zu realisieren. Sich die Frage stellen, wer wird sie am wahrscheinlichsten realisieren können? Donald Tusk gegenüber den USA oder Karol Nawrocki, den Donald Trump mag und der dort also gute Beziehungen hat. Es ist ja logisch, dass es so sein sollte. Leider ist bei uns die Politik auf Konfrontation sehr stark ausgerichtet. Ich meine, es ist sehr, sehr schwer, wenn man seit Dezember 2023, wo diese Koalition angefangen hat zu regieren, versucht, Politiker der größten Oppositionspartei ins Gefängnis zu werfen und man behauptet, sie seien Verbrecher und Gangster und man bräuchte sie nicht, dann zu versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten, wird dann etwas schwierig, weil dann schwächt man ja sein eigenes Narrativ. Denn Donald Tusk hat ja gesprochen, wir bräuchten sowieso gar keine konservative Opposition. Am besten wäre es, sie sollte verschwinden. Die Recht und Gerechtigkeit hat ihre Parteifinanzierung nicht erhalten. Man hat ihr 70 Millionen Zloty vorenthalten bis heute. Sie muss also praktisch Geld sammeln bei den Bürgern. Und die Leute haben auch zum Beispiel ganz einfach die Polen eingezahlt. Für die Wahlkampagne von Karol Nawrocki wurde komplett von den Polen finanziert, von freiwillig. Denn die Partei erhält keine Finanzierung. Also wenn man das alles macht und dann gleichzeitig will man dann zusammenarbeiten, das wird natürlich ein bisschen schwierig. Und Donald Tusk kann von diesem Konfrontationskurs leider nicht abweichen, weil das ist seine einzige Chance. Wir nennen das Anti-Peace, also das Kürzel im Polnischen für die Recht und Gerechtigkeit. Dieses ganze Anti-Peace-Narrativ, das ist so ein bisschen das, was die Bürgerkoalition am Leben hält und was hier eine Chance gibt für eventuell einen Wahlsieg Wir gegen die anderen, wir gegen die. In 2 Jahren, wenn wir wieder Parlamentswahlen haben. 2 Jahre gehen schnell vorbei.
Ging es am Donnerstag um die polnische Perspektive in der Außenpolitik und im Ukraine-Friedensprozess, interessierte uns am Freitag hingegen die ungarische Rolle im Spiel der internationalen Politik. Ungarn könnte eine ganz besondere Rolle bei der Lösung des Ukraine-Konflikts spielen. Kommt es in Budapest vielleicht zum Treffen zwischen Putin und Zelensky? Und was hat ein ganz bestimmtes Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Ungarns Ministerpräsident Orbán zu bedeuten? Die Einschätzungen dazu hörten wir vom deutsch-ungarischen Journalisten Boris Kalnoki.
Falls tatsächlich es stimmt, dass Budapest als Ort für die nächsten Verhandlungen empfohlen wurde, das ist umstritten, speziell in der Ukraine, da mag dann Diskretion geboten gewesen sein, aber es kann auch sein, dass Trump erstmals etwas von Orbán wissen wollte, was diesem nicht so richtig gefiel. Mit Rücksicht auf ihn wurde das vielleicht noch nicht publik. Ich habe den Eindruck, dass die europäischen Politiker Trump baten, mal bei Orbán nachzufragen, warum er denn die Ukraine nicht in der EU haben möchte. Wenn es zu einem Deal kommt zwischen den USA, Russland und der Ukraine, dann ist die Europäische Union natürlich ein integraler Bestandteil dessen. Für die Europäische Union ist dieser ganze Krieg ein Vehikel, die EU als Institutionengefüge zu zentralisieren. Das ist wichtig für die Bürokraten in Brüssel, aber Ungarn will das nicht. Und insofern soll in diesem Telefonat auch nachgefragt worden sein von Trump, warum Orbán die Ukraine nicht in der EU haben möchte.
Und wie realistisch ist ein geplantes Treffen zwischen Zelensky und Putin in Budapest?
Also ich würde mich natürlich freuen, wenn es dazu kommt, aber es wäre schon eine Demütigung für den ukrainischen Präsidenten, der ganz demonstrativ eine Feindschaft mit Orbán auf seinen Fahnen trägt, immer wieder ihn angreift. Obwohl die beiden sich, glaube ich, irgendwo auch respektieren. Orbán war ja auch bei Zelensky. Aber das wäre schon eine Art Demütigung für Zelensky, wenn das tatsächlich in Budapest stattfindet, muss er eine Kröte schlucken. Russland oder speziell Präsident Putin sieht Ungarn und dessen Regierung relativ positiv. Aber ich glaube, hier ist dann eher ein schlauer Schachzug das Wesentliche, wenn man die Gespräche in Budapest hält. Demütigt man die Ukrainer und aus russischer Sicht ist es gut, die Ukrainer zu demütigen.
Ministerpräsident Orbán hatte auch immer wieder betont, Ungarn werde sich aus dem Ukraine-Krieg heraushalten. Wird das auch in Zukunft funktionieren?
Solange Orbán da ist, auf jeden Fall. Wir haben Wahlen im nächsten Jahr. Ich gehe davon aus, wenn der jetzige Oppositionsführer Peter Major gewählt wird, dann ändert sich alles. Dann kommt eine Politik der europäischen Integration, dann macht man alles, was die EU möchte und dann wird man auch die Ukraine in der EU haben wollen, gar in der NATO haben wollen, falls dann eine solche Konstellation sich ergibt und wird wahrscheinlich sehr viel aktiver die Ukraine unterstützen, als das jetzt der Fall ist.
Das war der Wochenrückblick am Samstag, den 23. August 2025. Genug Themen, um die Gedanken kreisen zu lassen. Wenn Sie sich nachdenklichen und hintersinnigen Themen musikalisch nähern möchten, dann sind Sie gerne eingeladen, heute Abend Argos Ohren zu hören. Heute hat er nämlich ausschließlich deutsche Musik für Sie im Gepäck. Argos Ohren heute um 20.05 Uhr nach den Kontrafunk-Nachrichten. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich bin Gernot Stanowski. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende und bis bald.
Give yourself your gift.